Herzlich willkommen beim Wahrheitskongress. Schön, dass du wieder mit dabei bist und die Wahrheit herausfinden willst. Heute ist wieder ein ganz besonderer Mensch bei mir. Er studierte Psychologie und Philosophie in Berlin und erfuhr in jungen Jahren durch Meditation tiefe Einblicke in das schöpferische Wesen des menschlichen Bewusstseins. Wenn ich seine Vorträge, Videos und Seminare anschaue und anhöre, dann erkenne ich bei ihm tiefe Erkenntnisse, tiefes Wissen, wo ich mir immer denke, wo holt er das her? Und bin immer sehr dankbar, weil was er berichtet, was er uns mitteilt, kann bei uns Puzzlestücke zusammensetzen in unser Gesamtbild und für uns einen weiteren Weg ebnen, den wir so bisher vielleicht nicht gegangen sind und den wir aber vielleicht gehen können, wenn wir diese Puzzlestücke einbauen und uns erweitern, unser Wissen erweitern und unser Selbst erweitern. Und ich möchte heute einen Raum öffnen für auch tiefe Fragen, die alle in uns sind, das weiß ich. Und ich bin gespannt auf das Gespräch und freue mich unglaublich, dass er sich heute die Zeit genommen hat und begrüße ganz herzlich Robin Kaiser. Grüß dich, Robin, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auf unser Miteinander, ja.
Wir haben ja auch im Wahrheitskongress viele Dinge, wo wir gelernt haben, dass zum Beispiel wir vom Affen abstammen und diese ganzen Evolutionstheorie und so, dass das nicht stimmt. Und das ist so unser Schulwissen, erkennen wir immer mehr, das funktioniert irgendwie nicht. Und da stellen sich ja Fragen. Und ich würde gerne mit einer ganz großen Frage starten und bin mal gespannt, was sich da so zeigt. Denn die Frage ist, wenn wir nicht vom Affen abstammen, also wir Menschen, da ist immer die Frage, wo kommen wir her? Also wer sind wir? Wo kommen wir her? Das sind so diese typischen drei großen Fragen. Und was ist unsere Aufgabe hier als Menschen, die jetzt ja jeder auf unterschiedliche Art und Weise finden darf? Und ich finde diese Fragen so interessant, weil da ganz viel in einem passiert, wenn man sich diesen Fragen öffnet und widmet. Und wie ist so deine Erkenntnis mittlerweile, was du auch in deinen Arbeiten, in deinen Meditationen herausgefunden hast? Mal mit der ersten Frage, was sind wir Menschen? Was ist das für ein Wesen, was wir sind?
Da kann man natürlich sehr tief eintauchen in diese Fragen. Und ich möchte vielleicht erstmal an dem Punkt beginnen, dass wir uns das alles selber erschaffen haben. Dass wir uns diese Körpererfahrung selber erschaffen haben, diese Welt, dieses materielle Universum, einst aus einem höheren Bewusstsein. Das ist vielleicht erstmal eine Ausgangsbasis, wo wir erkennen können, alles, durch was wir uns hier bewegen in Raum und Zeit, ist eine Schöpfung des Minds, eine Schöpfung eines höheren Bewusstseins, welches wir nach wie vor sind. Ein Großteil von dem, was wir sind, ist nicht inkarniert. Nur ein klitzekleiner Bruchteil unseres allumfassenden Bewusstseins ist hier in Raum und Zeit und Materie. Und gleichzeitig hat sich dieses Bewusstsein so transformiert, so manifestiert, dass es zu all diesen Formen dieser Welt geworden ist. Das heißt, wir haben uns in gewisser Weise selbst übersetzt, um als materiell erscheinen zu können. Wir haben einen inneren Manifestationsprozess durchlaufen im Bewusstsein, weil wir uns selbst etwas beigebracht haben. Das heißt, alles begann im Gedanken und der Gedanke wurde immer formhafter, immer fester. Der Aggregatzustand unseres Bewusstseins hat sich so weit verändert, dass er bis zur Materieebene sich hat gebären können. Und jetzt finden wir uns in unserer eigenen Schöpfung wieder, ohne dass wir sie als unsere eigene Schöpfung erkennen. Also wir bewegen uns in unserer
Ja.
Welt, in unserem eigenen Machwerk, das, was wir aus einem höheren Bewusstsein geboren haben, und erkennen es nicht als unsere eigene Welt, weil der Bewusstseinsaspekt, mit dem wir uns hier bewegen, schläft, weil es nicht erkennt. Und im Grunde genommen, der Auferstehungs- und Erweckungsprozess ist nur der, dass wir erkennen, wo wir sind, wer wir sind und dass wir uns nur durch unsere eigene Schöpfung bewegen.
Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen? Also, wenn man so will, unser höheres Selbst hat im Prinzip dieses hier erschaffen. Mein höheres Selbst hat das hier erschaffen und formt es jederzeit, also schöpft. Da ist die Frage, wie passiert Schöpfung? Also, wie funktioniert das?
Ja.
Weil es gibt ja anscheinend einen höheren, noch höheren Schöpfer, der, wo wir ja Teil von sind, anscheinend. Und ich will versuchen, dieses Bild zu verstehen oder
Ja.
mir das vorstellen zu können. Verstehst du?
Es gibt eine Art geistige Hierarchie. Jetzt Hierarchie mal von allen Wertungen befreit. Es gibt eine Art Ebenen, also etwas Übergreifendes, etwas Formübergreifendes, wo verschiedene Ebenen ineinander greifen. Das wird in bestimmten spirituellen Traditionen, entweder nennen die das Engelshierarchie oder Hierarchie einer geistigen Welt. Das finden wir wieder auch im Dimensionsmodell. Wo bewegen wir uns? In der dritten Dimension. Viele sprechen von einem zwölfdimensionalen Universum. Und das, wie weit unser Schöpfungsverständnis gegenwärtig reicht, wo große Teile unserer selbst sind, ist in der sechsten Dimensionsebene. Darüber gibt es aber noch viele weitere. Wenn wir jetzt die Schöpfung grundsätzlich verstehen wollen, dann ist das schwierig, sich mit dem Mind anzunähern, mit dem Verstand, weil der Verstand in Raum und Zeit konditioniert ist.
Begrenzt, ja.
Er kennt nichts anderes als dieses Erfahrungsspiel, er kennt nichts anderes als die Getrenntheit. Und wenn man die Schöpfung charakterisieren möchte, dann kommt mir immer dieses Bild, dass etwas holistisch und fraktal zugleich ist. Das heißt, das Universum ist fraktal aufgebaut, dass sich Zyklen in Zyklen in Zyklen winden. Und gleichzeitig ist es holistisch, dass in jedem Wassertropfen sich das gesamte Universum spiegelt. Also pars pro toto, so wie oben, so unten, im Kleinsten ist die Gesamtheit des Größten vorhanden. Also sowohl holistische Eigenschaften als auch fraktale Eigenschaften. Das geht zusammen in der Art, wie Schöpfung aufgebaut wurde. Und wir dürfen hier wirklich von einem sehr zielgerichteten, sehr intentionierten Geschehen sprechen. Also damit Materie überhaupt entstehen konnte. Es gab mal Wissenschaftler, die haben sich Wahrscheinlichkeiten angeschaut, wie wahrscheinlich ist, dass ein Stein im Universum einfach nur ein Stein zustande kommt. Und die haben, weiß ich nicht, wie viele Millionen Nullstellen hinter dem Komma als Wahrscheinlichkeit errechnet, dass einfach nur ein Stein entsteht. Also es ist wahrscheinlicher, dass bei einem Tornado aus einem Schrotthaufen ein Flugzeug entsteht, als dass ein Stein im Universum entsteht. Also es ist so unwahrscheinlich, dass jeder natürlich denkende Geist irgendwann dahinter kommen muss, dass es eine intentionierte, eine zielgerichtete Schöpfung ist.
Kann ich mir das immer noch nicht richtig vorstellen. Also ist die Frage, müssen wir das wissen? Ist das, also diese Fragen sind ja da und die sind immer irgendwie, die nagen so an uns, weißt
Ja.
du? Und ich habe auch das Gefühl, je bewusster ich mir werde, desto mehr stellen sich diese auch noch tieferen Fragen. Also ich will ja sowieso immer wissen, was die Wahrheit ist und was
Ja.
dahinter steckt. Aber ich glaube, da sind auch ganz viele Menschen dabei, die sich fragen, die erkennen, also irgendwie diese Dichte, man, diese Dimension ist nicht alles. Und dann geht's ja los.
Ja.
Gibt es dennoch irgendwie ein Modell oder wo man das erklären kann, auch für den menschlichen Verstand sozusagen?
Ja und nein, es gibt Modelle und sie bleiben immer nur Modelle.
Ja.
Das heißt, das Problem der Wahrheitsfindung besteht in dem Aspekt, der nach der Wahrheit fragt. Das heißt, wir fragen aus dem konditionierten Verstand heraus, ja, wo sind wir hier überhaupt? Was soll das Ganze hier? Wer bin ich eigentlich? Und wir fragen aus einem Teil, der gar nicht wissen kann, der gar nicht erkennen und verstehen kann. Das heißt, im Grunde genommen, die Erkenntnis tieferer Wahrheit besteht in dem Moment oder öffnet sich in uns in dem Moment, wo wir den fragenden Teil vergessen und transformieren, wo wir darüber hinausschreiten. Also in anderen Worten gekleidet, wenn wir glücklich sind, würden wir uns nie nach dem Sinn des Lebens fragen, weil der Sinn sich in dem, was wir leben, bereits erfüllt. Und so stellen wir uns oft Fragen aus einem verstandesmäßigen Teil, der sich als begrenzt erfährt und dadurch notwendigerweise im Nichtwissen bleibt. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir aus diesem begrenzten Bewusstsein tiefer in uns hinein, tiefer in das, was wir wirklich sind? Und im Grunde genommen, wenn wir diese Frage, wer sind wir wirklich, auf alle Ebenen und tiefen Schichten unserer selbst anwenden, dann ist in dieser Frage jede andere Frage beantwortet.
Also ich glaube, mir reicht das als Antwort. Ist es, ich habe das Gefühl auch, Robin, dass wir auch so wie Initiationsmeisterprüfungen, Meisterschaften durchleben, so wie Level up machen. Und ist es so, dass wir wenn wir uns diesen Prozess hingeben und diese Prüfungen auch meistern, sind wir ja erweitert, haben uns irgendwie mehr erfahren. Und meinst du, das ist so ein Prozess, dass wir sozusagen wieder zu dem Erkenntnis kommen, dass wir nicht begrenzt sind, dass wir eins sind, dass wir ja auch in die nächsten Dimensionen kommen, dass wir da auch Einblicke haben? Also ich will fragen, ist das wie so ein Entwicklungsweg, den wir hier gehen, um uns wieder, oder was ist der Sinn? Ist es, um uns wieder zu erfahren? Ist es ein Erkennen, ein Selbsterkennen?
Im Grunde genommen ist das ganze Schauspiel, in dem wir uns bewegen, dafür da, dass wir erkennen, wer wir sind. Ja. Und dort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass Bewusstsein sich an eine Form bindet, um sich in der Form für eine gewisse Zeit zu erfahren. Das ist das Inkarnationsspiel, durch das wir gehen. Das ist der immanente Sinn. Das ist der Sinn, dass wir uns hier als etwas Eigenes, Selbstständiges, Getrenntes erfahren. Und das ist auf der Evolutionsspirale des Bewusstseins eine wichtige Etappe. Der transzendente Sinn ist der Sinn, sich wieder als das zu erfahren, bevor alles geboren wurde, bevor die Form entstanden ist, wieder durch die Formen hindurchzugehen und zu schauen, es wohnt überall nur ein Bewusstsein dahinter. Und das ist etwas, wo wir jetzt als Menschheit gerade stehen. Wir sind in einer großen Transformationszeit, wo es darum geht, dass wir aus unserer Schöpfung den Rückweg wiederfinden. Wir haben uns so in das hinein verstrickt, was wir selber geschaffen haben. Das heißt, wir bewegen uns in einem Leben in den vier Wänden, die wir geschöpft haben aus unseren eigenen Gedanken, aus dem, was wir für uns mal gedacht haben, was wir uns als Leben kreieren, haben uns zu einer Identität werden lassen, wo wir dachten, der möchte ich sein, das möchte ich sein, die Qualitäten möchte ich haben, die möchte ich nicht haben. Das heißt, durch einen ständigen Urteilsprozess haben wir einen klitzekleinen Aspekt der Gesamtheit gewählt und gesagt, das möchte ich sein, das bin ich jetzt. Und dann haben wir uns in diesem Aspekt selber vergessen. Und jetzt gilt es, von der falschen Identität wieder zurückzufinden und zu erkennen, wir sind alles und nichts. Wir sind das eine unendliche Ich Bin. Ich bin der Ich Bin. Und das ist etwas, Worte können das nicht ausdrücken.
Ja.
Das ist etwas, das öffnet sich in uns in dem Moment, wo es innerlich zu schweigen beginnt.
Zumal, ja, habe ich auch jetzt erfahren, mit Karl Gamper ein ganz tolles Interview hatte, und dass in der deutschen Sprache wurden tausende Wörter gestrichen. Also wir bekommen auch immer weniger Wörter, um etwas zu erklären. Auch ganz, ganz spannend. Bei mir kam noch eben eine Frage. Es berichten ja einige Menschen, dass dass es Wesen gibt, Bewusstseine gibt, die sehr genial darin sind, etwas zu täuschen, etwas zu vergessen zu machen und so weiter. Und wenn du sagst, ist alles unsere eigene Schöpfung im Prinzip, ist es doch so, dass wir das Wesen beeinflussen. Also ich will auf diese Matrix raus, diese, ja, was so, wo wir so durch so einen Schleier des Vergessens gehen und total manipuliert sind, wenn wir hier auf diese wunderschöne Erde kommen. Und die Frage ist immer, finde ich, wenn man das so erfährt, wie man das auch vielleicht beim nächsten Mal, dass man einen anderen Weg geht und nicht in das Scheinheilige, dem dieser Täuschung verfällt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, es ist natürlich immer wichtig, sich zu fragen, wie ehrlich bin ich mit dem, wo ich gerade bin? Also die Frage nach der Wahrhaftigkeit, nach dem inneren authentischen Sein, die Frage, wo mache ich mir selber noch was vor? Wo spiele ich mir selber noch was vor? Sind natürlich ganz wichtige Fragen, um sich selbst nicht hinters Licht zu führen. Dieser Ausdruck ist eigentlich sehr passend für die Verwirrungs- und Vernebelungskräfte. Die haben versucht, Bewusstsein hinters Licht zu führen, obwohl im Grunde genommen hinterm Licht auch Licht ist. Aber wir sind in einer Bewusstseinsfrequenz, wo wir eben das nicht erkennen. Und da ist es die Frage, wo stehen wir jetzt einmal ganz irdisch-weltlich in unserem Menschsein? Und wo haben wir uns selber etwas vorgemacht? Wo haben wir uns selbst hinters Licht geführt? Mit Annahmen, mit Glaubenssätzen, mit Realitätsvorstellungen. Und im Grunde genommen, wenn wir prüfen, was ist die Wahrheit, und die höchste Ebene anlegen von dem, wo wir Zugang zu haben, kein weltliches Konzept kann bestehen bleiben. Wir können, alles, was mit der Wahrheit geprüft wird, löst sich auf. Wenn wir wirklich genau hinschauen, wenn wir wirklich den Fokus so reinzoomen und so genau hinschauen, der größte Schmerz, größte Angst, größtes Leiden, es kann nicht Bestand haben, wenn wir es mit dem Lichte der Wahrheit prüfen. Und immer wenn wir leiden, müssen wir noch an etwas glauben, was nicht die Wahrheit ist. Also das sind Sachen, da gehe ich selber mit mir immer tiefer in Meditation, in innere Reflexion. Wenn ich schaue, okay, ich leide gerade hier dran. Ich habe ein körperliches Leiden, ein emotionales Leiden. Was glaube ich in dem Moment, dass mir emotional dieser Spiegel vorgehalten wird? Welcher Grundglaubenssatz steht darunter? Ne, der Körper funktioniert nicht so, wie ich möchte. Was sind meine Leistungserwartungen dahinter? Und wo in meinen Leistungserwartungen glaube ich an etwas, was eine Lüge ist? Also warum muss das Leben immer so funktionieren, wie ich glaube, dass das Leben funktionieren muss? Vielleicht ist da ein Ego-Gedanke dahinter. Weißt du, und so einfach immer tiefer zu gehen und zu schauen, wo wehre ich mich gegen den Fluss des Lebens? Wo habe ich meine Widerstände? Und bin ich bereit, Widerstände, Blockaden immer mehr abzubauen, um mit dem Leben zu gehen und nicht gegen das Leben? Also immer, wenn etwas passiert und wir sagen, wir wollen das nicht, haben wir immer die Abwehr gegenüber dem Leben und sind immer letztlich im Krieg gegen uns selbst dadurch.
Krieg ist ja auch gerade so ein Stichwort, wo die Welt irgendwie durchdreht, hat man das Gefühl, und da ganz viel passiert. Und ist immer so diese Frage, wie man damit umgeht, ne? Soll man sich jetzt damit befassen? Soll man da, wenn wir wissen, dass Geist Materie erschafft, also wenn ich jetzt meinen Fokus dahin lenke und darauf richte, dann fütter ich das ja irgendwie mit Energie und schöpfe das dann auch mit. Und ich möchte das ja eigentlich nicht. Und so die Frage, wie man damit umgeht. Irgendwie will aber ein großer Teil von mir wissen. Ist ja dann auch die Frage, warum will ich wissen, was da überall passiert in anderen Ländern? Das ist auch dann eine gute Frage. Ist es wirklich dieses sich Fragen zu stellen? Also würdest du sagen, wenn man die Wahrheit wirklich finden möchte, ist es so dieser Weg, diese Fragen zu stellen, wie du eben beschrieben hast, in einer Meditation zum Beispiel, und dann mal zu schauen, was kommt da als Antwort? Weil wir, noch ein Satz, wir erkennen halt immer mehr, auch in der Naturwissenschaft, auch in der Geisteswissenschaft und überall erkennen wir immer mehr, dass das, was wir so als wahr angenommen haben, dass das halt wird enttäuscht und das wird über den Haufen geworfen. Und gerade Geschichtsschreibung, Virusexistenz, Thema Form der Erde, also es ist alles anders, als wir bisher geglaubt und gedacht haben. Und das ist so spannend, weil ich bin auf der Suche nach der Wahrheit und erkenne ganz, ganz viel. Und viele Menschen sind auf der Suche, weil sie eben erkennen, dass das, was ich gelernt habe, passt nicht, es funktioniert, es stimmt nicht. Und wie finde ich aber dann diese Wahrheit heraus?
Weißt du, die Wahrheit ist kein Objekt. Es ist nichts, worauf wir deuten können. Es ist nichts, wo wir sagen können, das ist es jetzt. Jetzt haben wir sie gefunden. Und dann deute ich darauf und sage, die
So ist
Wahrheit hat
es,
diese
ja.
Form, hat diese Eigenschaft und diese Fähigkeiten. Nein, so ist es nicht. Die Wahrheit ist das ewig Subjektive. Das ist das, was ich bin, das, was du bist, das, was wir alle sind. Aus einem reinen, unbegrenzten Bewusstseinsfeld heraus. Und in dem Moment, wo dieses Bewusstseinsfeld sich in sich selbst trennt, muss es in den Krieg gegen sich ziehen, um die Trennung aufrechtzuerhalten. Und was passiert, wenn 8 Milliarden getrennte Bewusstseinsformen auf diesem Planeten sind, die in sich Krieg haben? Natürlich, Krieg wird im Äußeren gespiegelt. Das heißt, wir dürfen uns in der Weise darum kümmern, dass wir uns tatsächlich in die Verantwortungsposition für den Krieg in der Welt begeben, indem wir erkennen, ich führe Krieg gegen mich selbst. Das ist der Ort, wo wir für Frieden und Heilung sorgen können, indem wir uns anschauen, wie bekriege ich mich selbst? Immer in dem Moment, wo ich sage, nein, ich möchte das so nicht. Ich lehne das in mir ab. Ich möchte das jetzt anders haben. Ne, wenn das Ego reingrätscht und nicht mit dem geht, was gerade ist, dann, ne, Angriff und Widerstand sind zwei Seiten derselben Medaille.
Das heißt, wenn jeder Mensch, jedes Bewusstsein den inneren Frieden und Harmonie herstellt, dann muss sich keinen Krieg mehr spiegeln. Das heißt, dann haben wir auch diesen inneren Frieden, also dann haben wir auch den äußeren Frieden sozusagen, wenn man das noch so trennen möchte, den äußeren Frieden und Harmonie. Das heißt, wenn sich jetzt hier einmal jemand fragt, oh, Krieg ist da schon wieder und das ist so groß und so weit weg und ich kann ja eh nichts tun. Man ist da ja so in dieser Haltung, was soll ich denn machen? Ich kann das doch eh nicht verändern. Aber das ist ja dann falsch, weil dadurch, alleine dadurch, dass ich, wenn wieder was entsteht und das in mein Feld kommt, da ist jetzt zum Beispiel Krieg, dann kann ich ja bei mir schauen, wo ist da von mir noch ein Anteil und das ja, wie lösen wir das in Frieden, wie entsteht innerer Frieden, Harmonie?
Ja, im Grunde genommen in dem Moment, wo ich die Anspruchshaltung, das Leben lenken und kontrollieren zu wollen, aufgebe. In dem Moment, wo ich loslasse und nicht meine eigene Meinung über die Realität stülpe und sage, so sollte es sein, so sollte es nicht sein und das möchte ich nicht. In dem Moment, wo das Urteil reingrätscht, ich meine eigene Vorstellung, meine eigene Perspektive von dem, wie Welt sein sollte, über die Welt lege und sage, es sollte doch keinen Krieg geben in dieser Welt. Also wenn ich in den Krieg gegen den Krieg gehe, dann bin ich Teil des Problems auf dieser Erde und nicht Teil der Lösung. Und deswegen sich, ne, vielleicht gibt es welche, die sagen, ja, okay, ich kann erkennen, wie ich gegen mich oder andere in den Krieg ziehe. Andere mögen es nicht erkennen, da vielleicht noch mal eine Wahrnehmungshilfe. Jeder Widerstand ist der erste Impuls in Richtung Krieg. Also, wenn ich eine Diagnose bekomme und es heißt irgendwie, Körper hat Krebs. In dem Moment, wenn ich da in den Widerstand gehe, gehe ich in den Krieg gegen den Krebs. Führt natürlich nicht zur Heilung. Das heißt, wir dürfen lernen, in eine urteilsfreie, neutrale Annahme von allem zu kommen, was da ist. Im Grunde genommen ist es immer das gleiche Heilmittel bei allen möglichen Geschichten. Wenn wir an diesem Ort sind, dann können wir Veränderungen bewirken. Sobald wir noch Veränderungen bewirken wollen, aus dem Ego, der irgendwie Kontrolle, das getrennte Bewusstsein, was Kontrolle überstülpen möchte, funktioniert nicht. Und das kriegen wir als Menschheit gerade gelehrt.
Ja, unglaublich stark, ja. Die Frage ist ja, Robin, ich habe mich auch schon viel mit Ängsten beschäftigt und du hast ja auch einen psychologischen Hintergrund. Du weißt ja auch sicher Bescheid, dass diese Emotionen, die ja diesen Widerstand erzeugen, wie Angst oder Hass oder Wut, das sind ja letztendlich ganz natürlich gesehen Kampf- und Fluchtreaktionen von dem natürlicherweise entstehenden Reaktionen auf Gefahren. Also ich würde sagen, unser System nimmt ja eine Bedrohung wahr und dann reagieren wir oder dann kommt ein Impuls, dass wir kämpfen, flüchten, totstellen, so diese typischen ja, Programme laufen da ja. Und dadurch passiert ja ganz viel Krieg und Kampf und so weiter. Und die Frage ist, wie schaffen wir das, durch die, ja, da nicht diesen natürlicherweise, die sind ja auch wichtig, damit wir auch überleben. Das ist ja so ein Überlebensinstinkt. Aber wie schaffen wir das? Da lacht er. Wie schaffen wir das, dass wir da nicht mitgehen, weißt du?
Ja. In dem Moment, wo wir erkennen, wir haben unseren Körper geschaffen und nicht wir sind ein Bewusstsein, was in unserem Körper ist, was auf das reagiert, was im Körper passiert. In dem Moment können wir einen Schritt zurücktreten und sind nicht mehr reaktiv an das neuronale Nervensystem mit den Überlebensprogrammen gebunden. Das heißt, es gibt zwei Bewusstseinsformen. Das getrennte Bewusstsein ist entstanden im physischen Körper. Das Ego ist ein Produkt des physischen Körpers. Deswegen kann es nur reagieren auf das, was im Körper passiert. Das Schöpfungsbewusstsein, was wir sind, hat den physischen Körper erschaffen. Braucht überhaupt nicht in Reaktion treten, kann einfach neutral beobachten. Ah, Überlebensprogramm aktiviert sich. Macht überhaupt nichts. Das heißt wirklich, die Frage ist, in welcher Bewusstsein bewegen wir uns? Bewegen wir uns in dem Bewusstsein, was den physischen Körper erschaffen hat, in dem Schöpferbewusstsein, oder bewegen wir uns im Ego-Bewusstsein, dem Getrenntheitsbewusstsein, was nur im physischen Körper oder durch den physischen Körper herangewachsen ist und dadurch nur darauf reagieren kann? Es sind zwei ganz verschiedene Bewusstseinsebenen. Und da können, also wenn wir im Schöpferbewusstsein sind, da kann der Körper noch so schwitzen und noch so der Herzschlag hochgehen und eine vermeintliche Angstsymptome ausschütten. Das wird im Schöpferbewusstsein gesehen und dann wird geschaut, wollen wir mit aufspringen auf den Film oder nicht? Also es bleibt eine freie Entscheidung.
Ja, und wie können wir das trainieren, dass wir auch sofort dann in diesen anderen Modus switchen, wenn etwas passiert, wenn etwas in uns ja getriggert wird, wie man das so schön sagt, ist es ein Training? Wie können wir das lernen, dass wir in dieses Schöpferbewusstsein jederzeit reingehen können, um in diese entspannte Beobachterhaltung zu kommen?
Genau, dort reinzukommen, dort zu bleiben. Im Grunde genommen Beobachter installieren. Also die beobachtende innere Instanz, die alles wahrnimmt, aber sich nicht verwickelt. Es gibt einen Teil in unserem Bewusstsein, der ist unberührt, der nimmt alles wahr, der beobachtet, aber der ist nicht identifiziert, nicht verwickelt. Und wenn wir lernen, uns immer mehr im Bewusstsein zu diesem Ort zurückzuziehen. Es ist eine Verinnerlichung, eine Vertiefung unseres Bewusstseins in uns, in unsere stille Mitte hinein. Von dem Ort aus einfach gewahr sein, was geschieht in der Welt. Welche Bilder strömen gerade in mein Bewusstsein hinein? Welche Klänge, welche Töne empfängt mein Ohr gerade in diesem Moment? Und was wird automatisch dadurch in mir aktiviert? Und dann zu schauen, wie kommen wir aus den ganzen Programmen, aus den Automatismen raus? Und je weiter wir aufräumen, desto natürlicher fallen wir auf uns zurück, auf das, was wir wirklich sind.
Und dann ist es ja ein Training des Akzeptierens, des Annehmens, wie es ist, und des Nichtwertens, des Nichturteilens, dass es einfach ist, wie es ist. Punkt. Das ist ja eigentlich das Training, oder?
Ja. Und
war das nicht einfach?
Genau. Es ist so leicht ausgesprochen und es ist nicht einfach, das wirklich in der Tiefe umzusetzen. Was heißt denn Urteilsfreiheit wirklich? Also, ich bin sehr vorsichtig mit allen spirituellen Konzepten. Ich habe immer wieder geschaut, okay, auf welchen Ebenen haben sie Gültigkeit, auf welchen Ebenen nicht, weil es gibt andere Ebenen, da ist es wichtig, dass wir unterscheiden lernen. Das ist wieder eine andere Qualität auf einer anderen Ebene. Also wir dürfen schauen, wo gehe ich in die Akzeptanz, die Hingabe, ins Fließen, ins Loslassen? Wo gehe ich wieder in die Aktion, in das, dass ich erkenne, dass das ruft, da gibt es Resonanz, in die Richtung geht es weiter. Also es ist ein innerer Balanceakt, aus dem gespaltenen Geist, aus der Dualität rauszukommen. Wir dürfen lernen zu surfen, die Pendelbewegung des Lebens mitzumachen um den stillen Punkt zu finden. Ich habe dieses Bild, wir sind in der Dualität und das Pendel pendelt immer von einem Pol zum anderen. Und was wir suchen, ist eigentlich die stille Mitte. Und dann kommen wir einmal von links nach rechts einen Moment dran vorbei, einmal von rechts nach links, einmal einen Moment vorbei. Und bis sich das ausgependelt hat, das braucht eine gewisse Zeit, weil unser Geist so konditioniert ist. Wir sind so programmiert, dass wir dieser Fleischklops sind, der hier gerade sitzt, oder dass wir einfach, ja, dieser Mensch in diesem Menschheitstraining sind. Und das ist etwas, das gilt es stückweise aufzulösen.
Bei mir wurde das, ehrlich gesagt, Robin, leichter alles, als ich mir, ja, wie so ein Spielmodus, in einen Spielmodus gekommen bin, als ich mit all, also so eine Haltung angenommen habe, ich spiele damit, ich probiere es aus, also so ein bisschen dieses kindliche Leichte, da das so auch in alles Mögliche reingebracht habe. Und das wurde bei mir dann auch viel, viel leichter und entspannter. Und ich konnte das dann auch bisher, weil ich trainiere das auch, dieses wertungsfreie Urteilen, weil dadurch entsteht halt so viel Kampf und Widerstand und Krieg und so weiter. Und wenn ich das, ja, das ist so ein, aus meinem eigenen Beispiel, wenn ich das trainiere, tatsächlich, sehe ich auch weniger Widerstand und Krieg, weil ich mehr in meine Mitte komme, wie du es schön beschrieben hast, das Pendel pendelt sich ein, so ein bisschen mehr in, immer mehr in die Mitte. Und da ist jeder ja ganz unterschiedlich auf einem anderen Stand und hat da unterschiedliche Dinge. Und es ist so spannend, aber finde ich da mal einfach so ein bisschen sich drüber auszutauschen. Vielen Dank bis hierher. Ich habe noch eine Frage, die mir eben kam, wie ist die Menschheit entstanden? Also, so Thema, da gibt es ja Urknalltheorie und so weiter. Also, das ist dann irgendwann, hast du mal Erkenntnisse oder irgendwann mal Impulse bekommen, wie das entstanden ist, diese, vor allem diese physische Realität? Wieder so eine große Frage. Sorry.
Weißt du, man kann unendlich Schöpfungsgeschichte aufrollen. Es gibt so viele Details, so viele Facetten von dem, wie das entstanden ist, so viele Wesen von unterschiedlichen Ebenen, die mitgewirkt haben. Alleine über ein Dutzend verschiedener Spezies, die mit in der Schöpfung der menschlichen Genetik eingewirkt haben. Es gibt so unendlich viel. Und es ist ein Unterschied, wenn wir die Frage stellen, wie ist der physische Körper entstanden, den wir jetzt tragen, den wir jetzt bewohnen, als wenn wir fragen, wo kommt der Mensch ursprünglich her? Also das Menschsein ist nämlich auch über diese Ebene hinaus, über den physischen Körper hinaus, auch auf anderen Dimensionsebenen präsent. Also wir setzen ja meistens Menschsein mit dem Haben des physischen Körpers gleich. Aber das, worin wir uns jetzt bewegen, der Bauplan des physischen Körpers aktuell, entspricht auch nicht dem Bauplan der ursprünglich schöpferischen Genetik des Menschseins. Also auch dort fanden Verbesserungen, Verschlimmbesserungen statt, wo die menschliche Genetik abgeändert wurde, immer und immer wieder. Am deutlichsten oder am zielführendsten ist im Grunde genommen, wenn wir uns dieser Frage nähern, dass wir uns vertiefen in das eine Bewusstsein, wer wir alle sind. Dass wir erkennen, dass wir alle aus der gleichen Quelle stammen. Sobald es sich differenziert, wird es so schnell, so komplex und so vielfältig, dass wir mit dem Verstand kaum mitkommen. Ja, also es gibt, ich habe mich viel mit Schöpfungsgeschichte beschäftigt. Wie sind wir entstanden? Was für Phasen, Etappen gab es auch hier auf der Erde? Wir leben im Grunde genommen in einer postatlantischen Zeit. Also alles, was wir jetzt kennen, wurde in dem Moment geboren, wo das, was wir Atlantis nennen, untergegangen ist. Und das, was wir jetzt erfahren, ist eine Wiederholungsschleife, ein Wiederaufbau eines gewissen Gedankengutes, welches sich postsinnflutlich erhalten hat können. Also die Strippenzieher sind Wesen, die dort Aufwind bekommen haben zu der Zeit. Also es ist so komplex, weil so viele Sachen, an die wir jetzt gerade noch glauben, überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Und wenn wir tiefer forschen, alleine schon, wo überall Leben existiert, in der Erde, um die Erde herum, also dann ist das etwas, ich würde es am ehesten fassen, in das Bild, dass wir ein großes Experiment sind. Und zum Teil haben wir noch Schreibrechte, also sind wir noch in der Funktion, selbst Leiter des Experimentes zu sein. Zum Teil haben wir andere Experimentatoren damit beauftragt, diese Erde, diese Welt, auf der wir uns bewegen, für uns zu gestalten.
Das ist spannend, wie du das berichtest. Und es gibt ja immer mehr Hinweise, dass es wirklich so wie zyklische, rhythmische Epochen gibt, auch in der Menschheitsgeschichte, die wie so ein, wie, also wenn eine neue Zeitepoche entsteht, sozusagen, ist es, was davor war, total vergessen. Und es ist einfach, es sind zwar Überbleibsel, so man sieht das ja an Gebäuden teilweise und so weiter, und wir kommen auch, ich glaube, wir kommen auch immer mehr dahin, dass wir Erinnerungen haben, die sich immer mehr zeigen, weil ich, also viele Menschen berichten, dass plötzlich Visionen kommen, Erinnerungen, also irgendwie, als wenn sich das so überlappt oder dass wir uns wieder erinnern an das, was mal da war. Und das ist natürlich dann auch so diese, wenn das so ist, dann meine Frage ist, was können wir auch den Menschen mitgeben für eine Haltung? Weil es scheint ja auch also ganz natürliche Zyklen zu geben, die sowieso da sind und feststehen. Dennoch haben wir selber, wie du sagst, auch einen großen Anteil an der Schöpfung, wie wir hier mit dem Leben spielen. Und weil ich habe, wenn ich mich so mit Menschen austausche und wir, ja, es gibt da so Prophezeiungen und Great Reset und es gibt die Hinweise jetzt, dass es halt Zyklen gibt mit Sintfluten und Schlammfluten und was weiß ich alles. Und da ist dann auch wieder so diese, was passiert, immer so diese Frage, worauf steuern wir zu und wie können wir uns da auch in eine Mitte einpendeln, dass wir jetzt nicht wieder der Angst verfallen, die Welt geht unter, sondern dass wir da auch, die Frage ist, welche Haltung können wir am besten annehmen, dem Leben gegenüber, bei all dem, was sich so zeigt an Informationen und so weiter.
Ich möchte mal eine ganz bestimmte Etage im Hochhaus ansprechen. Die Welt wird untergehen. Wir werden alle sterben. Alles, was geboren wurde, wird sterben. Jede Form, die entstanden ist, wird wieder vergehen. Diese Welt wird irgendwann untergehen. Der physische Körper wird irgendwann sterben. Die Frage ist, schaffen wir es endlich im Bewusstsein an den Ort zu kommen, wo wir mit dem Leben und mit den Zyklen des Lebens gehen und nicht in Abwehr gehen, wo wir lieben lernen. Im Grunde genommen geht es immer nur um das. Können wir das, was ist, lieben lernen? Können wir in dem Moment, wo der Körper krank, alt und schwach wird und zu zerfallen beginnt, können wir ihn lieben lernen in dem Moment? Können wir die Welt lieben lernen in dem Moment, wo sie scheinbar in den letzten Zügen hängt? Das ist das, wozu wir gerade aufgerufen sind im Bewusstsein, dass wir den Ort der bedingungslosen Liebe, egal was mit den Formen geschieht. Wir gucken immer so sehr, was ist die Form der Welt, wie wird es in der Welt sein, und vergessen dabei den Ort im Bewusstsein, den es eigentlich durch den Transformationsprozess zu erreichen gilt. Weil was bleibt? Das, was wir im Bewusstsein lernen. Von Körper zu Körper, von Form zu Form wandern wir. Aber was bleibt uns? Das, was wir im Bewusstsein lernen. Und können wir jetzt diese Hochzeit des Chaos und des Krieges auf diesem Planeten? Und wir steuern darauf zu, dass scheinbar auf der Oberfläche immer mehr Chaos geschieht. Können wir diese dafür verwenden, um im Bewusstsein die notwendigen Schritte zu tun, dass wir uns wirklich ablösen von den Programmen und zu dem Ort der Liebe zurückkehren? Weil mir wurde dieses Bild gezeigt, beziehungsweise meine Liebste, meine Partnerin hat mir das aufgezeigt. Ich möchte es kurz erzählen. Wenn du weißt, dass in 3 Tagen die Welt untergeht und vor deiner Tür setzt ein Mensch ein Kleinkind aus, du machst die Tür auf, siehst das kleine Baby. Du würdest das Baby auch nicht in die Mülltonne werfen, weil du weißt, die Welt geht in 3 Tagen unter. Nein, du würdest es hernehmen, würdest dich 3 Tage in Liebe darum kümmern, würdest fürsorglich sein, würdest, weißt du, einfach die letzten 3 Tage den tiefsten und wahrhaftigsten Ort der Liebe mit diesem Kind teilen. Das heißt, im Angesicht des Zerfalls, im Angesicht des Todes, der Transformation, des Übergangs, ist etwas ganz anderes vonnöten, als wenn wir in die Welt rausschauen. Und das ist so das, dass wir uns nicht ablenken lassen sollten von Geschichten, die mal etwas war, wie etwas sein wird. Jeder erzählt eine andere Prophezeiung. Und manche mögen Wahrheit enthalten auf bestimmten Ebenen. Weißt du, wir lassen uns so sehr ablenken. Und dann finden wir wieder einen Grund, warum wir nicht lieben müssen, warum wir in uns nicht zurückkehren müssen. Und können wir lernen, selbst wenn große Übergangsprozesse, große Sterbeprozesse in dieser Welt stattfinden sollten. Ich sage nicht, dass es passiert, aber selbst wenn irgendwie viele Menschen gehen, können wir genau in dem Moment den Ort in uns finden, wo wir nicht in Angst fallen, sondern wo wir uns an den Ort in uns rückerinnern, der nie geboren wurde, der nicht sterben kann und der ewig liebt. Das ist das, wozu wir aufgerufen sind.
Danke dir. Das war eine der magischsten Antworten, die ich bisher gehört habe. Also unglaublich. Bei mir hat sich ganz viel bewegt gerade. Vielen Dank. Hat mich sehr berührt. Weil das ist genau das, Robin. Das ist genau das, dass wir uns nicht ablenken lassen. Weil wir sind so abgelenkt und vergessen, das, was jetzt ist, zu lieben. Und die Schönheit zu erkennen. Und die Geschenke. Das ist genau das. Danke. Keine weiteren Fragen. Ich danke dir, Robin. Das war ein wieder mal unglaublich tiefes Gespräch. Ich hoffe, das erreicht ganz, ganz viele Menschen, weil das so wertvoll ist, dieses Bewusstsein zu haben und diese Erkenntnis zu haben. Auch gerade jetzt, was in den letzten Minuten bei dir rauskam. Also vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr wertvoll. Auch an euch, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht was draus. Liebt das jetzt. Natürlich beschäftigt euch auch mit anderen Geschichten. aber kommt immer wieder in dieses wertvolle, wunderschöne Jetzt, was überall da ist. Auf der ganzen Welt sind so viele Wunderschönheiten. Und wir sehen sie nicht, weil wir da hingucken und da und da. Und weißt du, das ist aber schön. Da, danke, Robin, wie du das eben nochmal beschrieben und erklärt hast. Sehr, sehr schön. Also, ich will nichts weiter sagen. Ich sage danke, Robin, für dein Sein, für dein Wirken. Hab einen wundervollen Tag. Und ich gehe jetzt auch erstmal meine Familie umarmen und bin dankbar, dass sie da ist. Das ist so der erste Impuls irgendwie. Okay.
Danke dir für deine Fragen, für den Raum, für das Miteinander.
War sehr schön. Hab einen schönen Tag und alles Liebe. Bis bald.